Fokus begrüßt heute Sarah Jährmann und Angelika Lehmann. Sarah und Angelika leiten zusammen seit August 2023 als Co-CMOs das Marketing der Rivella Group. Zudem sind sie dort Mitglieder der Geschäftsleitung. Beide haben eine steile Karriere in der Schweizer Konsumgüterindustrie hingelegt. Angelika war unter anderem als Head Marketing Retail bei Hero und als Marketing Managerin bei Wanda tätig. Sarah war unter anderem als Senior Brand Managerin bei der MEAG und bei Wanda aktiv. Sarah besitzt einen Master in Business Administration von der Universität Bern und Angelika einen Master in Marketing Management von der Universität St. Gallen. Angelika lebt in Zug und spielt sehr gerne Tennis und Golf. Sarah wohnt in Laachen und ist begeisterte Läuferin.
Ich freue mich sehr. Ich habe nämlich kein One-on-One, sondern ein One-on-Two heute. Ich habe Angelika und Sarah von Rivella bei mir. Wir steigen ein mit unseren Einstiegsfragen. Und die erste, die jeder Gast von uns vorgesetzt bekommt: Habt ihr eine Lieblingsmarke?
Ja, also meine Lieblingsmarke als Schweizerin ist Stöckli Ski. Okay. Richtig Tradition und viel Power.
Ich bin fasziniert von Lululemon. Okay. Wie sie das Ganze aufziehen, auch vom Sport, ja. Style, ja, dieses Gleichgewicht.
Wenn ihr euch ein Lebensmotto geben müsstet oder würdet, habt ihr sowas?
Mein Motto ist Love it, change it or leave it. Man hat es selbst in der Hand.
Hören wir, glaube ich, zum ersten Mal hier. Finde ich sehr spannend. Wann kommt der Punkt Leave it bei dir? Hast du den schon ausprobiert?
Ja, ich bin so eine Herzensperson und deswegen, wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann muss ich was ändern und einen neuen Weg gehen.
Cool. Und du, Sarah?
You can do it if you really want. Der Wille, manchmal braucht es noch Umwege, aber gilt fürs Business, für den Sport. Ein guter Wille hilft, den Weg zu ebnen.
Sehr sportlich, mit Kraft dahinter. Super. Ja, und dann so eine Frage, die finde ich immer sehr spannend. Ich weiß selber für mich zwar keine Antwort, aber habt ihr jemanden, mit dem ihr gerne abends mal einen Drink nehmen würdet? Also jemand aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, wo ihr sagt, da würde ich gerne mal...
Ja, also wenn ich schon Stöckli als Marke habe, dann würde ich auch Marco Odermatt sagen, wirklich eindrücklich, und da würde ich gerne einen großen Drink mit ihm nehmen.
Für mich ist es ein Trailrunner, Kilian Jornet. Ein Extremsportler, der wirklich schon sehr vieles erreicht hat, auf eine eindrückliche Art, und das würde mich inspirieren.
Perfekt. Wie gestaltet ihr euren Arbeitstag? Wie fängt so ein guter Arbeitstag für euch an und wie hört er auf?
Ja, ich glaube, das ist schon speziell für unser Co-Modell. Unser Arbeitstag beginnt um 6 Uhr im Auto, weil dann sprechen wir bereits für eine Stunde am Telefon miteinander und tauschen uns aus, was gestern geschehen ist, was heute geschehen wird, und so startet eigentlich der gute Arbeitstag, bevor wir dann im Büro sind.
Genau, und dort immer eine Runde mit den Leuten in die Augen zu schauen, guten Tag zu wünschen, zu spüren, wie es ihnen geht. Da entstehen schon viele spannende Gespräche zum Start und dann sicher eine gute Tasse Kaffee. Das hilft auch immer zum Starten.
Okay, und wie geht's dann weiter mit den ersten Meetings, oder seid ihr keine so Meeting-Königinnen?
Leider ist der Tag, oder leider nein, er ist wirklich sehr meetinglastig meistens. Da stehen häufig Meeting an Meeting an. Zwischendurch haben wir Meetings gemeinsam oder sind separat unterwegs. Für mich ein Idealtag, auch wenn ich am Mittag einen kurzen Break habe, kurz die Laufschuhe anschnüren kann und eine Runde in der Natur drehen kann. Liegt nicht immer drin, aber das wäre ein perfekter Tag.
Sieht das ziemlich ähnlich aus, von Meeting zu Meeting. Ich mag den Lunch gerne in unserer tollen Kantine bei tollen Gesprächen mit Leuten. Das ist halt schon schön, wenn man eher im Industriegebiet ist, dass man sich trifft und austauscht und halt so die Gemeinschaft und die Kultur leben kann.
Alles sehr auf Büro und Office ausgelegt, ne? So Homeoffice und sowas.
Doch, ist durchaus möglich bei uns. Wir haben grundsätzlich die Regel, dass wir 60% im Homeoffice arbeiten können, 40% im Büro. Das ist natürlich immer abhängig von der Position, von den Meetings.
Okay. Wie klingt so ein Tag dann aus?
Bei uns ist es so, zwischen 5 und 6 Uhr gehen wir wieder ins Auto und dann wird wieder am Telefon miteinander gesprochen.
Also eure One-on-Ones habt ihr morgens einmal eine Stunde und dann abends nochmal eine Stunde.
Genau.
Vielleicht ein Hinweis auf die Magie des Co-Führens der Marketingabteilung. Wann geht euer Smartphone an? Und wann geht's aus?
Also meines geht eigentlich nie an und aus, weil es immer an ist, aber es ist halt immer auf stumm. Das heißt, ich kann wirklich selbst Vorträgen nehme ich jetzt dieses Telefon, schaue ich die E-Mails an, also so kann ich das ein bisschen regeln.
Meines wird zwar nicht ein- und ausgeschaltet, aber ich nehme doch den Nicht-Stören-Modus, aber das ist wirklich dann nur, wenn ich schlafe, morgens früh, wenn der Wecker losgeht, dann wird auch das Smartphone wieder eingeschaltet.
Habt ihr ein Must-Read, ein Buch, wo ihr sagt, das begeistert mich gerade oder das ist so das, was ich jetzt zum fünften Mal lese?
Ja, für mich ist es Lean In von Sheryl Sandberg. Ich finde das wirklich spannend, wie sie ja, die Modelle als Frau auch in der Führung angeht, neue Modelle durchsetzt. Das Buch hat mich sehr fasziniert.
Mein Buch geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Das nennt sich Champagnerfürstin, aber ist mehr mit einem Roman verbunden. Und da geht es wirklich darum, wie die Champagnerfrauen Pommery und Veuve Clicquot ihre Weingüter groß gemacht haben. Und das fasziniert mich, wenn Frauen was erreichen können.
Prima. Dann haben wir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bin ich gespannt. Family Dinner oder Networking-Cocktail?
Beides, je nachdem.
Ja, im richtigen Mix.
Instagram oder LinkedIn?
Gibt es auch TikTok?
Ja, gibt es auch. Also TikTok bei dir?
Ja.
Ehrlich? Gut, super.
Ja, ich mag okay. TikTok.
Okay.
Für mich LinkedIn fürs Business, aber Instagram mal am Abend zum Abschalten und Inspirieren.
Shopping oder E-Commerce?
Klar, E-Commerce. Ja, ist einfach jederzeit möglich, von überall aus. Das ist einfach so praktisch und passt so in den Alltag.
Auch E-Commerce praktisch, Zeitfaktor ist limitierend.
Jetzt gibt es eine viergeteilte Frage. Rivella, rot, blau, grün oder gelb?
Schon gelb.
Keine Frage, gelb.
Okay, gut, super. Okay, sehr eindeutig. Angelika, Sarah, ihr führt gemeinsam das Marketing-Department bei Rivella. Also ihr seid Co-CMOs. Und das ist ja etwas, was man immer wieder hört. Und ich finde, das ist ein Modell, was bei vielen sofort abgeschaltet wird. Und viele denken ja immer noch in diesem Highlander-Prinzip. Ja? Also es kann nur einen geben und der muss da oben stehen und der muss alles kontrollieren. Ich fand das sehr spannend, als ihr beide den Job angetreten seid, wie auch die Presse so ein bisschen reagiert hat, dass alles sehr stark kommentiert hat. Normalerweise ein Marketingmensch, der eine neue Position antritt, ist ja nicht unbedingt so pressewirksam in vielen Fällen. Aber bei euch ist es eine richtige Meldung gewesen. Könnt ihr kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, was euch dahin geführt hat vielleicht auch, dass man so ein bisschen versteht, was so die Hintergründe des Ganzen sind?
Ja, vielleicht drehen wir ein paar Jahre zurück, als ich noch bei der Firma Wander war und eine Brandmanagerin für Isostar gesucht habe und die Bewerbung von Sarah auf meinem Tisch landete und dann beim ersten Gespräch klar war, das ist die richtige Besetzung und wir dann ein paar Jahre zusammen gearbeitet haben, was wirklich super funktioniert hat, bevor sich dann unsere Wege wieder getrennt haben, wir in andere Schweizer Firmen gegangen sind. Und dann eigentlich bis zu dem Tag, als Sarah mich angerufen hat, dass da eine spannende Möglichkeit bei Rivella sich ergibt.
Genau, ich war schon bei der Rivella zuvor, leitete das Focus Water Team und da gab es ursprünglich zwei Marketingleiter, dann wurde das alles etwas umorganisiert und die eine Stelle ausgeschrieben und für mich war klar, dass diese Stelle, dass da sehr viel Kraft, viel Potenzial drin liegt. Man muss aber gewisse organisatorische Dinge ändern und für mich war klar, es reizt mich, aber ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt, verschiedene Perspektiven auf das Thema wirft und wir das gemeinsam anpacken können. Ja, es war klar, im Co-Modell kommt nur jemand in Frage. Das war Angelika und somit klar, dass ich sie angerufen habe und entsprechend wir uns unsere Bewerbung eingereicht haben.
Also das war auch schon als Co-Modell ausgeschrieben?
Nein, das war wirklich als eine Position ausgeschrieben und da haben wir die Gespräche gestartet mit den CEOs, ist es möglich, nicht? Und da wurden wir auch in ein Assessment geschickt, nebst normalen Bewerber, Bewerberinnen von extern und ja, ging dann von Runde zu Runde weiter, aber es war von Anfang an nicht ein einfaches Spiel, die Personen zu überzeugen, dass ein Co-Modell für diese Position Sinn macht.
Was glaubt ihr, was die überzeugt haben zu sagen, die beiden gucken wir uns auf jeden Fall an?
Ich glaube, unser großer Vorteil war, dass Sarah bereits im Unternehmen drin war, dass auch ich bereits Protagonisten von Rivella kannte, weil ich diese bei Wander kennengelernt habe und so waren wir schon mal als Personen bekannt und gleichzeitig haben wir immer gesagt, wir ergänzen uns so gut. Wir können einfach zu zweit mehr Kompetenzen abdenken und auch mehr Persönlichkeitsmerkmale reinbringen und das hat dann schlussendlich auch überzeugt, als dass das einfach mit diesen Tests belegt wurde, dass wir uns wirklich gut ergänzen.
Was waren das? Und wenn ich fragen darf, was waren das für Tests? Hat man dann besondere spezifische Tests gemacht, wie ihr beide gemeinsam entscheidet oder?
Das waren separate Tests. Also wir beide hatten einen Tag bei einem externen Assessment Center und da wurde von Intelligenztest Test, über Persönlichkeitstest, alles abgefragt und dann gab es jeweils einen separaten Report und der wurde natürlich dann auch miteinander verglichen, um genau wie Angelika gesagt hat, diese Kompetenzen ergänzend anzuschauen. Und da hat sich wirklich bestätigt, dass, ja, dass wir sehr ergänzend sind.
Okay, also fast komplementär oder wie würdet ihr das beschreiben?
In den Grundzügen sind wir sehr ähnlich, aber wir haben so gewisse Stärken, die beim einen stärker ausgeprägt sind als bei der anderen, ja.
Was glaubt ihr, ist der große Vorteil, wenn ihr gemeinsam eine Entscheidung trefft? Ich meine, man kann ja auch hingehen und sagen, ich bin CMO, habe 3 Assistenten, die liefern mir alle Daten irgendwie zu und ich kann mich genauso hinsetzen und versuchen, eine strukturierte Entscheidung zu treffen. Was ist der große Vorteil, wenn es ums Entscheiden geht?
Der große Vorteil ist darin, dass wir bereits 2 mindestens Perspektiven abdecken. Ja. Und das ist wirklich so spannend. Wir haben bereits so viel Challenge gegenseitig, dass wir dann bereits schon sehr abgestimmt und in einer abgestützten Lösung kommen können. Also wir entlasten zum Beispiel auch unseren Vorgesetzten, weil wir dieses Sparring dann einfach sehr punktuell brauchen.
Teilt ihr euch den Job auf? Also wenn ich jetzt auf andere Co-Modelle gucke, dann gibt es ja bei anderen Firmen in der Schweiz, gibt es so die Aufteilung, die einen kümmern sich um die Operations, also Backend, die anderen ums Frontend. Dann gibt es welche, die kümmern sich um die Finanzen, die anderen um die Innovation. Also da gibt es ja verschiedenste Dinge. Habt ihr so eine Aufteilung für euch? So eine formale, wo ihr sagt, also das machst du, das mache ich?
Ja, grundsätzlich haben wir uns die Bereiche grob aufgeteilt, aber wir sagen immer, gegen vorne sind wir eine Marketingrolle. Es hat auch organisatorische Gründe. Die Leute müssen wissen, wem bin ich unterstellt, an wen rapportiere ich. Aber im Grundsatz teilen wir uns die Stelle übergreifend. Das heißt, die Leute können zu uns kommen mit ihren Anliegen. Unabhängig ist es der Bereich von mir oder von Angelika. Also wir haben nicht einen klaren Split.
Wir haben so aufgeteilt, dass Sarah so die Schnittstelle für Internes ist, für Innovationen, für Sales, für alles, was halt wirklich so die Produkte und Positionierung etc. betrifft, während ich hier so die außergerichteten Kommunikations-, Digital-Themen sowie auch Event-Management unter mir habe. So.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr sitzt in der Geschäftsleitungssitzung und ihr diskutiert, antwortet ihr dann mit einer Voice oder müsst ihr euch erstmal angucken oder wie funktioniert das? Also das finde ich sehr spannend, weil wenn dann so eine Debatte aufkommt, dann kann man ja nach vorne preschen und quasi so einen Stein ins Wasser werfen und sagt ja, nee, ja, nein, das müssen wir schon noch anders sehen.
Grundsätzlich haben wir uns auch die Geschäftsleitungssitzungen aufgeteilt. Also das heißt, bei 4 Sitzungen ist Angelika alleine dort, 4 Sitzungen ich alleine und 4 sind wir beide vor Ort. Und klar, wir sprechen die Themen vorab miteinander durch. Und ja, grundsätzlich, wir haben eine gemeinsame Stimme und eine Meinung.
Ja, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man dem anderen das Vertrauen und den Raum gibt, um zu entscheiden. Und wenn Sarah was sagt, dann challenge ich das nicht in diesem Gremium, weil das ist nicht die Rolle, sondern wir nehmen Sachen zurück, besprechen die wieder und wenn sie was sagt, dann unterstütze ich das auch.
Jetzt habt ihr vorhin schon angedeutet, dass ihr schon mal 2x am Tag miteinander telefoniert. Und zwar morgens um 6 und abends um 6, wenn er wieder im Auto sitzt. Geht ihr das strukturiert an oder wie macht ihr das? Weil das ist ja quasi so eine Morning-Routine, ja? Also der Morning-Call und der Evening-Call, den kennt man ja vor allen Dingen auch aus Startups und dergleichen. Was für eine Routine habt ihr da drin?
Also wir führen ein gemeinsames OneNote, wir haben auch eine gemeinsame Dateienablage. In Teams geht ja das heute alles super. Deswegen wissen wir eigentlich immer, was die Punkte des anderen sind und sprechen die da durch.
Okay, das ist jetzt operative Abstimmung. Wie macht ihr das mit längerfristigen, also mittelfristigen Themen?
Für uns ist das extrem wichtig. Wir versuchen auch so den weiten Planungshorizont zu haben und wir machen einmal im Monat ein Coworking, Sarah und ich, outside irgendwo, dass wir uns auch inspirieren lassen können, wo wir all diese Themen dann diskutieren, weil da brauchen wir mehr Zeit, da müssen wir reindenken, da müssen wir verschiedene Sachen durchdiskutieren.
Und so die strategischen Debatten, wenn ihr also sagt, wir machen jetzt, sagen wir, strategische Planung, Langfristplanung, Branding, Positioning etc. oder auch neue Sales-Strategie und dergleichen. Wie geht er das an, auch mit solchen Breakouts oder macht er das dann nochmal gesondert?
Genau, also da involvieren wir häufig auch sehr stark unser Führungsteam. Das ist ja dann nicht nur die Aufgabe von Angelika und mir, sondern wir wollen die Leader-Personen mitnehmen auf diese Reise und da gibt es natürlich dann nochmals separate Meetings, Kickoffs, aber die sprechen wir an unseren Coworking ist natürlich durch, organisieren diese, aber da gibt es schon mal zusätzliche Meetings mit den beteiligten Personen.
Das hört sich alles super positiv an und hattet ihr Anlaufschwierigkeiten damit oder seid ihr gleich so in Driver's Seat gegangen und jetzt geben wir Vollgas?
Nein, es hat von Anfang an wirklich gut funktioniert, aber weil wir uns einfach sehr gut kennen und wir die gleichen Werte haben und auch wissen, wir können einander vertrauen und am Anfang war ich zum Beispiel in einem Wissensrückstand, weil ich von extern gekommen bin, aber Sarah hat das immer super ausgeglichen. Wir konnten über Themen sprechen, wenn mal was nicht so gut gegangen ist, dass das nie zu größeren Problemen führte, sondern immer sehr zielorientiert wieder gelöst werden konnte, weitergegangen wurde. Also es ist wirklich positiv.
Und es ist noch heute eine Reise. Also wir lernen täglich noch Neues dazu. Wir reflektieren uns, wie können wir uns verbessern, wie wirken wir. Also ich glaube, dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Das ist fortlaufend.
Wenn ihr jetzt sagen würdet, das ist das, was sich am meisten verändert, von einer Einzelentscheidung hin zu so einer Doppelspitze. Was verändert sich am meisten? Was ist das, worüber man sich unbedingt im Klaren sein muss?
Ja, ist wie diese geteilte Rolle im positiven Sinne, dass man gemeinsam Entscheidungen treffen kann, sich absprechen kann. Aber es heißt auch, dass man nicht allein im Rampenlicht nur steht. Also da muss man auch von der Persönlichkeit mal zurückstehen können und dem Gegenüber die Bühne mal freizulassen und zu spüren, wann geht man in den Vordergrund und wann nimmt man sich zurück. Ich glaube, das ist sehr entscheidend, dass man das kann und auch will.
Jetzt habt ihr auf der Geschäftsleitungsebene eine ähnliche Konstellation. Hat die sich vorher ergeben oder gleichzeitig ergeben oder wie kommt das? Also Erland führt zusammen mit dem ehemaligen Marketingleiter jetzt quasi das Gesamtunternehmen. Also da nochmal eine Co-Spitze und hier eine Co-Spitze. Wie kam das? War das vorher da?
Ja, das war schon vorher da und das war auch der Auslöser, dass überhaupt die Marketingleiterstelle dann frei wurde. Aber da ist es wie eine andere Ausgangslage. Da geht es wirklich um so einen Generationenwechsel, wo man das so begleitet macht, was ich echt super stark finde, die so zu paaren. Und bei uns ist es wirklich so, die Möglichkeit von zwei Personen in einer Rolle zu nutzen und als Stärke auch so mitzunehmen.
Wie sagt man immer so schön, der Erfolg hat viele Väter. Und bei Fehlern ist es immer relativ eindeutig. Wie geht ihr mit diesem Wechselspiel um? Also wenn was nicht läuft, wie schafft ihr dann die Dinge aus dem Weg? Beziehungsweise du hast eben gesagt, Rampenlicht und dergleichen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja, bei Erfolg ist immer jeder dabei. Ne? Also wie tut ihr das für euch, sortieren die Herausforderungen und dann eben damit auch so Rückschläge?
Also eigentlich ist es super, wenn man auch bei Fehlern zu zweit ist, weil man kann... Wie schön es ist, den Erfolg zu feiern, so hilfreich ist es auch, wenn man die Fehler gemeinsam tragen kann und eine Lösung suchen kann. Also auch da ist man zusammen im Boot und es ist eine große Stärke, dass man das gemeinsam angehen kann. Und da muss auch niemand hinstehen, sondern wir sind ein Team, auch mit allen Mitarbeitern. Da ist niemand alleine und schuld. Wir haben wirklich eine sehr positive Fehlerkultur. Wir mögen Fehler, weil sie uns besser machen.
Wie kam das bei den Mitarbeitern an, als die also dann hörten, wir kriegen eine Doppelspitze?
Ja, grundsätzlich, was uns gezeigt wurde, ist sehr positiv, aber ich glaube, wie überall, da gibt es immer Personen, die mögen das, die sind fasziniert von Neuem, probieren gerne etwas aus und diejenigen, die lieber bewahren, was sie kennen und was vertraut ist, also ich glaube, da gibt es grundsätzlich beides, aber wir haben sie versucht auch einzubeziehen und haben die Teams auch neu organisiert und versucht aufzuzeigen, wie es aus unserer Sicht am meisten Potenzial hat, was auch der Mehrwert ist von diesem Co-Modell. Viele konnten wir mitnehmen auf die Reise, Einzelne nicht, aber grundsätzlich sehr positiv.
Jetzt muss ich nochmal auf die Arbeitsteilung zurückkommen. Stichwort Doppelspurigkeiten. Ja, das ist ja das Erste, was jeder denkt. So, man wird, doppelt.
Also es gibt sehr bewusste Doppelspurigkeit. Es gibt auch Meetings. Da nehmen wir beide teil, bewusst. Und sonst versuchen wir uns schon wirklich immer abzusprechen, abzuklären, wer kümmert sich worum. Und einen gewissen Synergieverlust oder irgendwie Austausch, das braucht es, das ist unverzichtbar. Aber eben auch unsere Tage, die sind lang und da hat dieser Austausch auch Platz. Wir arbeiten beide ja auch 80%, also das heißt, jeder ist auch einen Tag nicht anwesend und in den 3 Tagen, die wir uns überschneiden, ja, das ist einfach eine klare Abklärung und Abgrenzung. Absprechung nötig.
Auf der einen Seite Doppelspurigkeiten, auf der anderen Seite schreibt die Literatur. Das würde ich jetzt gerne mal von euch bestätigt hören. Heißt es ja natürlich auch, dass ihr viel mehr Außenkontakte pflegen könnt, also nach innen und nach außen. Ihr habt ja doppelt so viel Kapazitäten dafür. Merkt ihr das, dass es entlastet oder Dinge beschleunigt oder wo ist der große Vorteil dann dieser mehreren Kontakte?
Absolut, also gegen außen, das ist das eine, aber auch intern, wenn mal eine Person aus dem Führungsteam fehlt, dann kann plötzlich die eine Person näher an das Team ran und dieses Führen, während dann die andere Person andere Aufgaben übernimmt. Man ist in einem agilen Setup, in dem wir uns wirklich befinden und auch sein wollen, haben wir dadurch so viel mehr Flexibilität und Spielraum, ob gegen innen oder gegen außen.
Wenn ihr zusammenfassen müsstet, was sind die 3 zentralen Faktoren, die funktionieren müssen und wo sagt ihr, darauf müssen wir achten, dass das nie passiert?
Ich beginne mal mit dem, was man unbedingt beachten sollte. Das ist ein bisschen einfacher. Also ohne Kommunikation geht einfach nichts. Kommunikation ist wirklich das Allerwichtigste und zwar offene Kommunikation. Man muss auch schwierige Themen miteinander ansprechen können. Dann geht es darum, dass man die gleichen Werte hat. Man muss ein bisschen verstehen, worauf man sich basiert, dass wenn Entscheide getroffen werden, man auch dahinter stehen kann. Und man muss sich einfach mögen. Das ist wichtig.
Jetzt kann man ja mögen noch übersetzen und sagen, man muss sich lange dazu kennen. Glaubt ihr, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man sich vorher schon gut kennt?
Ja, ganz klar. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Bewerbungsprozess und man sucht das Pendant, da braucht es dieses Vertrauen, dieses, ja, auch ohne Worte zu spüren, was in der anderen Person vorgeht, wie sie auch entscheiden würde, wo sie warten würde. Also da, aus meiner Sicht ist das Key, dass das wirklich ein Match ist, der bestätigt ist.
Wo sagt ihr, das sind die absoluten Don'ts, da muss man am meisten drauf aufpassen?
Es darf keine Selbstinszenierung sein. Sobald eine Person wirklich das Bedürfnis hat, nur in dem Vordergrund zu stehen, das ist wie Gift, das passt nicht. Oder auch irgendeine Art von Kontrolle, also der Gegenpol von Vertrauen. Also das ist völlig irreführend und gefährlich.
Ja, und auch keine Missgunst. Also wirklich, man muss Teamplayer durch und durch sein.
Wir haben noch ein zweites Thema. Das wird die Schweizer Hörer nicht weiter verwundern, wenn man die Brains von Rivella vor sich sitzen hat und gerade die neue Rivella Gelb auf den Markt gekommen ist. Line Extensions oder Brand Extensions bei Rivella haben eine ewige Geschichte. Hat mal angefangen mit Rot, dann kam Blau, dann kam Grün und dann kam eben schon mal Gelb. Ich glaube vor 15 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und alle, die so meine Baujahre umfassen, so 5 Jahre nach vorne, 5 Jahre nach hinten, die haben alle Rivella Gelb im Kopf. Und das war damals eine der Geschichten, die Marketing Szene in der Schweiz mindestens ein halbes Jahr beschäftigt hat. Wie kommen die drauf? Dann machen die Madrid Soja und warum nicht für die Schweiz und rauf und runter. Und ich würde gerne mit euch so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, was sind so die Learnings, die man gemacht hat aus Rivella Gelb vielleicht und dann auch, dass ihr uns vielleicht so ein bisschen teilhaben lasst daran, warum man sich dann entschieden hat, wieder mit einem Gelb an den Start zu gehen und auch die Frage, was dahinter steht, was das die Motivationen sind und vielleicht auch schon so eine erste Einschätzung zu machen, werden da eure Erwartungen, eure Hoffnungen erfüllt oder wo glaubt ihr, geht das die ganze Reise damit hin. Aber ich würde mal vorne anfangen. Aus der ganzen Debatte und dem Flop, man muss es so nennen, Rivella Gelb vor 15 Jahren, was war da für eine Haltung im Unternehmen vorhanden zu sagen, jetzt probieren wir nochmal eine neue Brand Extension aus?
Rivella ist einfach ein super innovatives Unternehmen und manchmal ein bisschen der Zeit voraus und das war halt mit dem alten Gelb. Man dachte, man will endlich in dieser laktosefreien Drinks-Kategorie auch ein laktosefreies Getränk anbieten. Das war etwas zu früh, aber da wir jetzt auch gesehen haben, dass der Trend oder nicht mehr Trend, halt die Entwicklung in immer mehr laktosefreie Getränke essen, vegane Lebensstile geht, hat man gesagt, jetzt ist nochmal der Moment, dies richtig zu machen, einen anderen Geschmack anzubieten und einfach nicht einen Ersatz für das Milchserum, sondern einfach das Milchserum mal wegzulassen und dies zu probieren.
Aber damit kommt ihr ja quasi in der ganz normalen Limonadenkategorie an.
Ja, grundsätzlich. Wir wissen aber bei Rivella, eine der größten Hürden für Konsumenten ist wirklich das Milchserum. Also das haben wir bestätigt und wir wussten, um unser Potenzial wirklich auszuschöpfen, brauchen wir ein Produkt, das für die Zielgruppe ist, die wirklich das Milchserum nicht vertragen, nicht mögen, wie auch immer. Und laktose-sensitiven Personen, also das ist jede 5. Person in der Schweiz, das ist einfach auch eine wachsende Zielgruppe, die ein gewisses Marktpotenzial bietet, das wir uns nicht entgehen lassen wollen.
Wenn ich mir jetzt so die Reihenfolge angucke, es gibt ja mal so diese schöne Herleitung, Rot, Rivella Rot für den Sportler, der viel verbrennt und Blau für den lifestyligen 90er Jahre, eher outgoing Typ, der das gerne eben auch im Ausgang trinkt und quasi nicht unbedingt an Sport denkt, also diese Light-Version so ein bisschen. Und dann eben Grün, aus meiner Sicht das, was fürs Hirn dann gedacht war. Also was kann man mit dem Hirn machen? Grüntee. Und jetzt kommt Gelb. Wie passt das in die Reihenfolge, in die Idee-Logik rein? Oder ist die Logik gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger, was man nach vorne tun kann?
Also für uns ist es einfach wichtig, Rivella ist eine Marke für alle und wir wollen, dass alle unsere Produkte genießen können. Deswegen, ja, gibt es das Original, das Rot, dann gibt es das Zero, das Blaue, ohne Kalorien. Und dann gibt es jetzt neu das Gelbe ohne Laktose. Und so können wir wirklich auch ein Getränk und eine Marke für alle sein.
Jetzt dehnt ihr damit ja schon eure Marke eben. Wie gesagt, ihr geht aus dem klassischen Bereich raus, aus der klassischen Positionierung. Was erwartet ihr euch damit auch für die Gesamtmarke? Was passiert mit der Marke? Wo soll die wirklich sich hinbewegen?
Also dieses Produkt und auch der Werbeauftritt, der auf die jüngere Zielgruppe ausrichten, der soll wirklich helfen, die Marke zu verjüngen. Also da hoffen wir uns wirklich einen Abstrahleffekt auch auf das Markenimage. Und ja, auch die Tonalität in dieser Werbung rund um Gelb, die kommt ja wirklich frischer daher, die ist frecher, die ist mutiger. Das ist aber wirklich bewusst, um auch die jüngere Zielgruppe wieder abzuholen, weil wir einfach wissen, dass wir, ja, bei viele kennen es aus der Kindheit und nachher gibt es so eine kleine Abkehrung gegenüber Rivella, man will nicht, was man kennt und zu Hause hatte. Und so versuchen wir, die junge Zielgruppe wirklich wieder in die Marke reinzuholen.
Also wir haben wirklich eine spezifische Kampagne, die wir im TV, aber auch digital ausstrahlen. Wir sind sehr stark im Social-Media-Bereich unterwegs mit wirklich tollen Content-Creators, mit tollen Influencern. Wir haben auch in Zürich und Bern ein Tram, also ÖV ist da auch wieder im Trend, dass da eine gelbe Flasche durch die Städte fährt. Einfach tolle Instrumente, wie beispielsweise die 20 Minuten, die wir einen Tag lang gelb gemacht haben. Sowas hat es noch nie gegeben.
Wenn ihr sagt, ihr redet mit Content-Creatern, wie kam bei denen die Idee an für ein gelbes Rivella?
Gelb ist wirklich super angekommen vom Beginn weg. Ja. Also auch das Vegane. Man merkt, vegan polarisiert. Man sieht auch ein bisschen einen Stadt- oder Landunterschied oder auch jung und älter. Aber dem muss man sich bewusst sein. Und die jungen Städter, die finden das wirklich, endlich gibt es etwas für uns. Das ist jetzt nicht pauschalisierend gesagt, aber generell sehen wir wirklich eine große Offenheit, auch in der Westschweiz, wo das sehr gut angekommen ist.
Vielleicht auch noch eine Ergänzung, es ist ja ein Abtausch vom bestehenden oder ursprünglichen Rivella Refresh, das es schon länger gab, mit 40% weniger Zucker und dieses Gelb hat dieses Produkt ja abgelöst und eben dieses 40% weniger Zucker, das haben wir auch oft diskutiert, was ist jetzt wie wichtig Stellenwert von den einzelnen Key Messages und da gehen wir natürlich auch die Refresh-Trinker sehr gezielt an mit diesem Messaging, wo das minus 40% Zucker natürlich auch stärker gewichtet ist als jetzt auch das Vegan.
Jetzt habt ihr ja immer einen Partner vor euch, das ist der Einzelhandel und da gibt es ja nicht so viele in der Schweiz. Wie stehen die solchen Produktinnovationen gegenüber?
Etwas, was wir bis jetzt auch nicht so erwähnt haben, Geschmack ist Key und das haben wir beim ursprünglichen Gelb nicht getroffen und bei den Degustationen, die wir schon sehr früh auch bei den Jahresgesprächen mit dem Handel hatten, haben wir gemerkt, doch, das Ding kommt an und es waren sehr positive Feedbacks und das ist mal die Basis, dass man überhaupt über eine Listung diskutieren kann. Und mit der Herleitung, die wir auch gemacht haben, Konsumentenbedürfnis, ist es uns wirklich gelungen, eine breite Distribution aufzubauen und die Schweiz gelb zu machen, bis am POS.
Man darf sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Wir sind uns bewusst, dass wir einmal einen Flop hatten, aber jetzt wollen wir es besser machen. Und wir sind auch wirklich mit einem coolen Video an den Einzelhandel, an die Einkäufer und haben gesagt, hey, wir haben jahrelang probiert, ein richtig tolles Produkt zu machen. Und jetzt ist es da. Und dieses Mal schmeckt es wirklich.
Habt ihr dann auch bewusst mit dem Sampling und den Degustationen beim Endkunden gearbeitet in der gelben Woche, also in der Anfangsphase, wo ihr die Schweiz dann gelb gemalt habt?
Absolut. Also für uns ist das unglaublich wichtig, an reichweitenstarken Orten zu samplen und wirklich den Leuten die Produkte zum Degustieren zu geben. Und auch da sind die jemand, der das zum ersten Mal trinkt, ist so, oh, es schmeckt wie Rivella. Oh, schmeckt gut, erfrischend. Das sind wirklich tolle Zeichen, wenn man dann auch direkt mit dem Konsumenten in Kontakt ist.
Und die Refresh-Trinker wurden auch sehr stark in die Produktentwicklung involviert. Also da haben wir uns sehr stark schon früh auf diese Personen fokussiert. Und einer von den wichtigsten Punkten ist, dass wir diese Käufer, diese bestehenden Käufer auch mitnehmen können. Und deshalb haben wir sie schon früh involviert im Sinne von Süße empfinden, Geschmacksintensität, dass wir wirklich dort das richtige Produkt entwickeln, dass wir diese Käuferschaft schon mal konvertieren können.
Wie lange hat der Prozess gedauert, so von der initialen strategischen Idee bis zum eigentlichen Go-to-Market, beziehungsweise ich sag mal bis zum Startschuss am POS?
3 Jahre, hätte ich gesagt, sicher. Also 3-4 Jahre wahrscheinlich. Also wir arbeiten immer so Strategieperioden und das war relativ früh schon auf dem Radar. Also ja, wahrscheinlich je nach 4 Jahre.
Wenn ihr es jetzt beurteilt insgesamt vom heutigen Standpunkt aus und dem, was ihr euch so vorgenommen habt, schmeckt euch das momentane Ergebnis, was ihr erreicht?
Es schmeckt sehr gut und sehr erfrischend. Nein, wir sind zufrieden. Also wir sind erst seit gut einem Monat auf dem Markt. Da ist es noch sehr früh, aber wir haben gut reinverkauft. Es verkauft sich auch gut aus dem Regal. Jetzt wird spannend, wie wird nachbestellt. Aber die Zeichen stehen sehr gut.
Wir sehen auch, dass wirklich darüber diskutiert wird, worüber wir auch viel diskutiert haben. Eben das Milchzeug zum Beispiel in der Werbung, oder da wird rege diskutiert. Und ja, das ist schön zu sehen, dass sich die Leute wirklich auch mit der Marke, mit den Produkten auseinandersetzen, eine Meinung haben. Und was wir auch merken, ist, dass es wirklich die junge Generation grundsätzlich anspricht. Also, dass wir die Tonalität und die Themen der jungen Zielgruppe wirklich getroffen haben. Und ich sage jetzt mal ältere Semester, die weniger damit anfangen können, das war auch nicht das Ziel, diese zu konvertieren.
Naja, da gibt es ja dann immer noch Rivella Rot und Blau. Gab es auch Kunden, die sich dem gegenüber nicht so positiv geäußert haben?
Ja, diese gibt es nach wie vor. Das sind wirklich so Rivella Rot-Trinker oder Personen, die sich auch angegriffen fühlen von der Tonalität Milchzeugs. Das ist ja von unserer Seite überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern eine Tonalität. Viele Leute wissen ja nicht, was ist Milchserum, und das ist ein Umgangswort, das wir gezielt gewählt haben, aber da gibt es Personen, die stören sich ab diesen Worten, und das war eigentlich auch absehbar.
Ja klar, und es gibt auch noch einen Grundsatz im Marketing, ne? Versuche allen zu gefallen und du wirst keinem gefallen.
Das war's für heute. Sarah Jährmann und Angelika Lehmann leiten zusammen seit August 2023 das Marketing der Rivella Group. Welche Erfahrungen konnten die beiden erfahrenen Marketing-Expertinnen als Co-CMOs sammeln? Kommt es vor allem auf eine intensive Kommunikation, geteilte Werte, Vertrauen und nicht zu große Egos an, damit das Teilen einer Führungsposition funktioniert? Die Rivella Group hat kürzlich mit Rivella Gelb sehr prominent die Marke Rivella erweitert. Anders als die anderen roten und blauen Rivella-Produkte enthält das neue gelbe Familienmitglied kein Milchserum mehr und ist damit vegan. Lassen sich so neue Zielgruppen erreichen? Verjüngt diese Brand Extension die Marke Rivella? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Angelika,